Inhaltshinweis. Am Anfang der Folge werden sensible Themen wie Tod, Suizid und den Missbrauch von Medikamenten behandelt. Falls diese Themen für dich belastend sein könnten, skippe zu Minute 8. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute ist Jacqueline Fritz unser Gast, eine außergewöhnliche Frau, die nach einer schweren Beinverletzung und der Amputation ihres Beines einen neuen Weg eingeschlagen hat. Trotz dieser enormen Herausforderung hat sie sich nicht nur wieder ins Leben zurückgekämpft, sondern den Bergsport für sich entdeckt und ist heute leidenschaftliche Skifahrerin und Bergsteigerin.
Ihre Abenteuer bestreitet sie aber nicht allein. An ihrer Seite ist immer ihr treuer Hund Louis, der sie als Begleithund und echter Partner unterstützt. Doch auch Louis selbst ist nicht ohne gesundheitliche Probleme, was die besondere Bindung zwischen den beiden nur vertieft hat.
Mit Jacqueline sprechen wir heute über die Faszination der Berge, über Herausforderungen und Selbstverwirklichung und wie es ist, als Frau mit Behinderung und einem Begleithund in dieser Männerdomäne unterwegs zu sein.
Hi Jacqueline, schön, dass du da bist.
Hi, es freut mich auch wahnsinnig.
Jacqueline, kannst du dich unseren HörerInnen kurz in 2 bis 3 Sätzen vorstellen?
Ich bin die Jacqueline. Ich komme aus der wunderschönen Südpfalz. Ich bin 39 Jahre alt und ja, lieb einfach den Outdoor-Sport, Sport allgemein und die Berge.
Wir starten direkt rein mit einem der Gründe, warum du hier bist. Wir haben es eben im Intro schon erzählt. Du hattest eine Beinverletzung und die Folge daraus war die Amputation deines Beines. Wie ist es dazu gekommen? Nimm uns doch mal da mit, wie das war und wie du das auch mental verarbeitet hast.
Ja, ich war früher Balletttänzerin als Kind, Jugendliche, hatte bei einem Sprung, bin ich falsch gelandet, bin umgeknickt und hatte ja wahnsinnige Schmerzen in diesem Fuß. Also es war im Sprunggelenk unten. Ja, und dann fing es so an, man geht zum Arzt, die schauen nach, dann finden sie nicht wirklich was, wird nicht wirklich was gemacht. Die Zeit verrennt und es wurde einfach immer schlimmer, immer intensiver, immer schmerzhafter. Und da war ich irgendwann bei einem Arzt und er hat gemeint, ja, das Innenband wäre gerissen und er würde das operieren, was man ja heute jetzt eigentlich gar nicht mehr macht. Und er hat es operiert und hat mir aber bei der OP alles durchtrennt. Bänder, Sehnen, Nerven, hat den Fuß zugemacht, hat nichts davon gesagt. Und dann fing praktisch dieses ganze Theater, will ich schon sagen, fing an ab diesem Tag. Ich habe wahnsinnige Schmerzen gehabt. Der Fuß ist, ganz hart gesagt, immer mehr verkrüppelt. Ich konnte überhaupt am Anfang noch so ein bisschen auf der Außenkante stehen. Aber das hat sich dann schnell ganz, ganz stark verschlechtert. Ich war damals noch in der Schule, habe dann noch so meine mittlere Reife fertig gemacht und habe dann gesagt, okay, ich kann jetzt nicht irgendwie weitermachen mit Schule oder mit Ausbildung. Ich muss jetzt erst mal gucken, dass einfach das mit dem Bein wieder wird. Und habe dann tatsächlich alles probiert, was so in Deutschland, Österreich, Schweiz machbar ist oder was man machen konnte, Handlungen ausprobiert. Und nichts hat wirklich geholfen. Also es wurde eigentlich immer schlimmer. Die Zeit ist dann verrannt. Es waren dann irgendwann 8 Jahre später. Und ja, ich kann es mir irgendwie heute auch überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn jetzt ein Arzt sagen würde, hey, geh mal 8 Jahre ins Krankenhaus. Nein. Ja. Aber das mache ich dann so im Tunnel und die Zeit schießt einfach so an einem vorbei. Und es wurde halt trotzdem immer schlechter, trotz der, ja, dem ganzen, den Behandlungen und so weiter. Und dann hat irgendwann eine Ärztin gesagt, okay, lass doch das Bein einfach abnehmen, dann ist alles super. Und dann, das konnte ich mir halt gar nicht vorstellen. Ich habe immer gekämpft, dass das Bein irgendwie, dass ich es erhalten kann. Weil ich auch natürlich im Kopf hatte, irgendwann vielleicht mal wieder tanzen zu können, obwohl man, glaube ich, weiß, dass das nie sein wird. Aber trotzdem kämpft man und macht halt alles. Und dann habe ich mich damals so nach diesem, wo sie mir das gesagt hat, das erste Mal mit dem Thema Tod befasst. Ich sage das auch so offen, weil ich dazu stehe, weil das mein Weg war, weil jeder, der so ein Schicksal hat, anders damit umgeht. Ich habe mich ja mit dem Thema Selbstmord so ein bisschen auseinandergesetzt bis dann tatsächlich meine beste Freundin eine wahnsinnig tolle Idee hat. Und da bin ich ja bis heute dankbar. Sie hat eine Beerdigungszeremonie für das Bein veranstaltet. Also die hat den Socken, den ich immer anhatte, ein Foto, ein Bild hat sie genommen. Ich auf so einen Hügel gefahren, hat dort ein Loch gegraben, hat da ein Grab gebaut, hat alle meine Freunde eingeladen, hat mich dann abends abgeholt. Das Bein war schon schwarz, es hat gestunken, es war richtig eklig. Und sie wollte dann weg und ich habe gesagt, hey, wir können jetzt nirgendwo hinfahren, wo willst du mit mir hin? Das ist doch richtig widerlich. Nein, ich muss mitkommen. Und dann sind wir da hochgefahren, lag wunderschön, man sieht so über die Weinberge, so ein bisschen Berge, Hügel. Und da standen alle meine Freunde. Und wir kamen dahin und sie standen um dieses Grab und hatten alle Zettelchen in der Hand, wo sie einen Spruch drauf hatten, für mein Leben. Und haben mich angeschaut, mir in die Augen geschaut, haben diesen Zettel vorgelesen, haben den in dieses Grab geworfen und haben dann symbolisch dieses Bein verbrannt. Und dann stehst du da und denkst so, boah, fuck. Eigentlich will ich gar nicht mehr leben, aber alle wollen, dass du lebst. Und dann habe ich mich halt irgendwie überreden lassen für die Amputation. Und ich weiß es noch, als ich wach wurde, ich lag da in diesem Bett und habe an mir runtergeguckt und dann fehlt da einfach ein Stück Körper. Also das sieht man ja gut mit diesen Krankenhausdecken, weil die so schwer sind. Und alle um mich rum waren glücklich. Meine Eltern, die Ärzte und ich denke nur so, boah, geht's noch? Wie kann man da glücklich sein? Also man schneidet ja nicht einfach ein Stück Körper ab und alles ist super. Und alle Probleme lösen sich in Luft auf. Und da kam ich dann gar nicht mit klar und habe das wirklich massiv übertrieben mit Schmerzmitteln. Mhm. Bis gar nichts mehr ging. Ich konnte nicht mehr sprechen, ich konnte nicht mehr Deutsch sprechen, ich konnte gar nichts mehr, nicht mehr laufen. Und dann hat mein Hausarzt gemeint, hey, wir sollten da mal irgendwie dagegen gehen und so ein bisschen vielleicht mal gucken, dass wir von den Schmerzmitteln wieder runterkommen. Und da habe ich einen Entzug gemacht und habe dann, vielleicht war es eine Nahtoderfahrung, ich bin mir nicht genau sicher, das an einem Tag das Gefühl gehabt, okay, ich muss mich jetzt entscheiden, entweder Hü oder Hot, entweder leben oder sterben. Und da ich es mit Sterben ja ein paar Mal probiert hatte, hat nicht so funktioniert, habe ich dann gedacht, okay, ich lebe einfach. Habe wirklich meine Eltern ins Krankenhaus geholt, habe gesagt, hey, ich brauche Geld, ich brauche eine Wohnung, ich brauche ein Auto, ich will nach Karlsruhe und will da mein Grafikdesign wieder einfach machen oder will das machen. Da war ich schon an der Schule eingeschrieben. Und dann habe ich wirklich von heute auf morgen mir eine Wohnung gesucht, habe mir ein Auto gekauft, habe mich da wieder in der Schule, habe gesagt, hey, ich komme, ich ziehe das jetzt durch. Und habe wirklich so von einem auf den anderen Tag völlig normal gelebt. Also versucht zumindest völlig normal zu leben.
Krass. Ja. Wow. Okay, also erstmal vielen Dank, dass wir gleich so offen einsteigen und du so viel gerade schon dein Innerstes preisgegeben hast. Das ist natürlich eine unfassbar krasse Geschichte, die, glaube ich, keiner von uns nachempfinden kann. Und du warst damals ja super jung auch. Also du hast gesagt, du warst in der Schule noch, also 18 oder so, als der erste Unfall war, oder?
Also als der Unfall war, war ich vielleicht 14 oder so.
Okay.
Mit 15 war dann die OP. Mit 16 habe ich Realschule beendet. Oder mit knapp 16, genau. Und ab dann bis 24, also bis zur Amputation, war ich, also nicht immer in nur einer Klinik, sondern es waren mehrere. Ich habe dann geguckt, okay, die bietet das an, die Behandlung. Dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich schon wieder gewusst, wenn das fertig war, okay, ich will jetzt nach Hamburg, weil die machen die und die Verhandlung. Und dann haben mich meine Eltern immer halt da durch ganz Deutschland zu den verschiedenen Kliniken gefahren.
Du warst da auch ziemlich viel in Reha wahrscheinlich. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so der Einstieg gewesen in dieses ganze Bergsportthema. Weil ich denke mir jetzt, es ist ja schon krass genug, den ganzen Alltag zu bewältigen mit nur einem Bein und mit dieser Vorgeschichte. Was hat dich denn nach der Amputation zum Bergsport geführt? Also wie bist du dahin gekommen? Weil du hattest vorher, glaube ich, keine Berührungspunkte, oder?
Nein. Berge waren für mich so, okay, die stehen halt da. Es sind halt so grüne, braune, graue Dinger, die halt einfach da rumstehen. Und ich habe es absolut nicht verstanden, warum man da hochgeht. Oder auch wenn meine Eltern so einen Wanderurlaub oder sowas wollten. Katastrophe. Also war gar nicht meins. Und ich habe nachdem ich dann gedacht habe, okay, ich will jetzt normal leben, denkt man so drüber nach, was macht man so als normaler amputierter Mensch? Okay, man baut eine Prothese. Und dann wollte ich das in Bayern machen lassen, weil dort ein relativ gutes Orthopädie-Zentrum ist. Und ich hatte aber absolut keinen Bock auf Ärzte. Also gar nicht. Ich wollte keine Ärzte, keine Therapeuten, ich wollte gar nichts. Und habe mir dann dort eine WG gesucht, bin bei denen eingezogen, die waren alle so mein Alter und bin dann halt immer tagsüber praktisch in dieses Orthopädiezentrum gegangen, um die Prothese bauen zu lassen und dort die Reha zu machen. Und jetzt sieht es ja so aus in Bayern. Ich mag bayerische Menschen, aber damals dachte ich so, was geht bei denen? Normaler Mensch, freitagsabends geht arbeiten, freitagsabends Party, samstags ausschlafen. So, und die sind dann um 3 Uhr aufgestanden, standen um 3:30 mit gepacktem Rucksack in der Küche und ich dachte, wie bescheuert sind denn die? Das hat man glaubt. Eigentlich samstags, da liegt man auf der Couch und schaut fern oder also so normal. Und dann kamen die, ich habe dann mein Programm gemacht und die ihrs, und dann kamen die immer heim und haben halt erzählt, wie toll das war. Und ja, ich war schon eifersüchtig. Gebe ich im Nachgang zu, weil ich hatte natürlich einen langweiligen Tag, wie schon 8 Jahre zuvor. Also mein Leben bestand ja nur aus Fernsehschauen, Buch lesen, fertig. Und Ärzte. So, und dann dachte ich so, irgendwie wäre es schon cool, am Ende dieser Reha oder am Ende dieser Zeit mit denen mal auf den Berg zu gehen. Ich hatte ja auch gar keine Vorstellung, wie das so abläuft oder was man da so macht. Und habe dann wirklich heimlich trainiert. Immer wenn ich mit meinem Reha-Zeug fertig war, bin ich in den Wald und es sieht halt so aus, 100 Meter laufen, 1 Höhenmeter. Mhm. Am nächsten Tag 150 Meter laufen, 1,5 Höhenmeter. Also so war das, also bei Null angefangen.
Bist du dann mit Krücken gelaufen? Oder?
Ja.
Ja, okay.
Genau, ich bin mit Krücken gelaufen. Ich habe die Prothese an dem Berg beim Training komplett nach einer Woche gespottet. Mhm. Und dann dachte ich, okay, vielleicht mache ich das einfach wie gehabt mit Krücken. Und habe dann da trainiert und irgendwann war dann der Tag der Tage und die standen um 3:30 mit ihrem Rucksack in der Küche und ich eben auf. Und dann haben die gesagt, hi Jacqueline, was machst du hier? Und ich sagte, ey, ich gehe heute mit euch auf den Berg. Nein. Und ich so, doch. Ich will definitiv mit euch auf den Berg. Und dann, das rechne ich ihn hoch an. Das waren wahrscheinlich mitunter die zweiten Menschen, die mein Leben sehr geprägt haben. Sie haben mich mitgenommen. Sie sind nicht auf dem Berg zu einer Alm. Da war ein Almwirt, der ein Auto hatte. Mhm. Das heißt, wir sind da hochgelaufen und es war dann abgesprochen, dass er mich heimfährt. Und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich am Leben bin. Mhm. Ich habe Schmerzen gespürt, ich habe eine Blase gespürt, ich habe Anstrengung gespürt, was ja in meinem Leben gar nicht vorkam, nur als Kind oder Kind-Jugendliche. Und wir haben Alkohol getrunken bis zum Abwinken. Also ich habe mich einfach gespürt, dass man bei Alkohol besoffen wird. Und wir hatten einen wunderschönen Abend und für mich war dann klar, okay, irgendwie will ich das auch dann, wenn ich daheim bin, in der Pfalz, einfach halt im Wald ein bisschen rumrenne und so. Das will ich einfach weitermachen, weil ich gemerkt habe, ich kann was erreichen. Mhm. Also ich kann nicht nur mich mit Ärzten anlegen und das Programm raussuchen und das Mittagessen, sondern es gibt auch noch mehrere Möglichkeiten, die ich machen kann aus eigener Kraft. Und das war wirklich beeindruckend.
Was würdest du sagen, hat dir der Bergsport persönlich gegeben? Also du sagst es schon, es war natürlich eine physische Herausforderung auch. Du hast dich gespürt, du hast deinen Körper gespürt. War es auch eine Form der Selbstverwirklichung?
Ich glaube, am Anfang war das irgendwie so ein Synonym zu meinem Leben. Also dass man halt irgendwo ganz unten ist, dann irgendwie so ein Riesenbrocken vor sich sieht und denkt, boah, kann ich gar nicht bewältigen. Und dass man dann aber merkt, okay, man muss sich irgendwann auf den Weg machen und man muss einfach mal gucken, wie weit man kommt. Und das kam dann alles so nach und nach, dass man halt gemerkt hat, hey, okay, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht in dem, was ich mache. Und dann habe ich mir halt eine Bergführer genommen. Klar, man will dann natürlich gucken, wie weit geht's. Dann kam das mit dem Klettern noch dazu. Dann habe ich irgendwann, war es halt nicht nur im Wald rumlaufen und so ein bisschen Skills erweitern, sondern es war dann mal ein Berg, ein Gipfel. wo man dann einfach oben steht und denkt so, boah, krass, irgendwie, genauso wie das auch mit meinem Bein war. Man bekommt Herausforderungen ins Leben gelegt im Prinzip und muss dann damit umgehen. Und es klappt aber. Es klappt nicht immer auf direktem Weg. Und das hat mich irgendwie so beeindruckt. Und auch diesen Biss, den ich vorher hatte, auch mich jetzt bei den Ärzten durchzusetzen, mit Behandlungen durchzusetzen, das ist auch nicht immer einfach. Schmerzen zu ertragen, Probleme zu ertragen oder nicht ertragen, aber einfach, die sind halt teilweise da. Und so ist es ja in den Bergen auch. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, ich kann das, was ich vorher in diesen 8 Jahren lang mehr erarbeitet habe, kann ich irgendwie in einem Sport oder im normalen Leben irgendwie umsetzen. Mhm. Und ich habe aber auch gemerkt, dass ich einfach mal nur ich bin. Also kein Arzt, keiner, der eine Entscheidung trifft. Ich muss entscheiden, kann ich das jetzt gerade machen oder kann ich das nicht? Bin ich soweit nicht? Kann ich weiter, muss ich abbrechen? Mhm. Und entscheide nur ich. Ich bin in diesem Moment komplett allein, einfach nur da, wo ich bin. Und kein anderer entscheidet irgendwelche Dinge für mich.
Ja. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, du hast das Thema Prothese dann komplett abgehakt, weil du bist ja jetzt auch nach wie vor mit Krücken unterwegs, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder?
Genau, ich bin draußen tatsächlich nur mit Krücken unterwegs. Ich habe das ein paar Mal mit Prothese probiert. Es behindert mich.
Okay.
Es behindert mich, ich bin nicht so frei. Es bringt andere Probleme mit sich. Und für mich ist die Unfallgefahr viel höher, weil ich viel sicherer mit Krücken bin.
Mhm. Aber jetzt Überleitung des Jahrhunderts. Ganz alleine bist du ja nicht unterwegs, nämlich du hast ja den Louis dabei. Das haben wir vorhin schon angeteasert und da möchten wir jetzt ein bisschen drauf eingehen. Du hast den Louis als Begleithund, der dich unterstützt. Wie habt ihr denn zusammengefunden?
Ich habe tatsächlich ein Foto seiner Schwester in der Zeitung gesehen, habe mich in ihr Foto verliebt, habe dann da angerufen und es war eine Pflegestelle und die haben dann gesagt, hey, nee, die Hündin ist nicht da, aber wir haben einen Rüden. Und er sagt, oh, nee, Rüde, irgendwie, ich weiß nicht so recht. Ha, komm schnell vorbei, guck ihn dir an. Und er hat mich einfach gar nicht beachtet, ich bin da hingefahren. Er hat mich 0,0 beachtet, er war aber mega süß zu der kleinen Tochter dieser Frau, wo er da damals dann gelebt hat. Und dann dachte ich, boah, cool, wenn der mit Kleinkindern so ruhig ist und irgendwie so lieb. Ja, vielleicht irgendwie wird's ja schon was. Und dann hat die Frau halt gesagt, hey, der hat überhaupt gar keine Interessenten. Der ist halt, also die Mutter war Schäferhunde, Vater Dackel Podenco. Er ist halt wahnsinnig lang und nicht so groß, krumme Beine. Und er hat halt, ihn wollte niemand haben wegen der krummen Beine. Und dann dachte ich, naja, die Beine sind mir egal. Also er hat wenigstens 4, ich habe nur 1. Also von daher alles gut. Und habe ihn einfach mal Probe wohnen lassen. Habe halt geguckt, habe gesagt, es muss einfach passen. Ich will keinen Hund, der Angst hat, weil man wüsste ja nicht, was er vorher erlebt hat und so. Es muss einfach klappen. Mhm. Und eigentlich war es, ich habe dann eine Woche, hat er Zeit gehabt, aber ich glaube, am ersten Abend hatte er schon mein Herz erobert. Und ja, er durfte dann bei mir einziehen.
Jetzt ist es ja aber nicht nur so, dass der Hund bei dir auf dem Sofa liegt oder mit dir im Alltag unterwegs ist, sondern er ist wirklich bei deinen Touren mit dabei. Und er ist nicht nur mit dabei, sondern er ist dir wirklich deine große Hilfe. Kannst du uns kurz erzählen und unseren Hörern, was den Louis da ausmacht und wie er dir hilft in den Bergen?
Der Louis ist speziell ausgebildet. Das war eigentlich gar nicht unbedingt geplant, sondern er war als Teenie, boah, wahnsinnig anstrengend, richtig, richtig krass anstrengend und so anstrengend, dass ich mir einen Hundetrainer gesucht habe und der hat dann gesagt, hey, der Hund braucht eine Aufgabe, der ist unterfordert, der will nicht einfach nur Hund sein, der braucht was für den Kopf und der braucht aber auch was Aktives. Und dann habe ich gedacht, ach, das passt gut, den nehme ich ein bisschen mit in die Berge und habe einen ganz leichten Klettersteig, eigentlich war es ein seilversicherter Weg, mit ihm gemacht. Da war er vielleicht ein halbes Jahr. Und mich hat jemand von der Bergwacht mit dem Fernglas beobachtet und hat mich dann angesprochen im Anschluss und hat gesagt, hey, das ist mega krass, wie du das mit diesem Hund machst. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, den ausbilden zu lassen? Und dann habe ich gesagt, boah, nee, eigentlich gar nicht. Also hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Und hat er gesagt, hey, irgendwie, wir würden den damit aufnehmen und wir würden das mit dem machen. Und es ist natürlich schwierig in Deutschland mit Mischlingen und so kleinen Hunden. Und dann hat sich aber eine Hundeschule bereit erklärt, dass sie damit einsteigt und das praktisch mit mir macht. Genau, und dann haben wir diese Ausbildung angefangen. Das ist ein Warnhund, der warnt mich vor Gefahren. Gefahren kann alles sein. Es kann eine Seilversicherung sein, irgendwie ein Gitter, eine Brücke, ein Abgrund, Menschen, andere Tiere, nasse, rutschige Steine, Matsch, also Gletscherspalte, Steinschlag, alles. Und er läuft meistens so 50 Meter vor mir, 100 Meter. Wenn dann da irgendeine Stille kommt, die er als schwierig für mich einstuft, bleibt er stehen, fixiert mich. Wenn ich nicht, oder ja, wenn ich das nicht merke, dass er stehen bleibt, weil ich gucke ja immer nur auf den Boden, dann bellt er. Und anhand diesem Beller weiß ich genau, ah, das ist ein Abgrund. Mhm. Aber der Abgrund hat einen anderen Beller wie jetzt ein Mensch oder wie eine Gams oder so. Mhm. Und dann gucke ich natürlich hoch, dann sehe ich, ah, okay, eine Brücke. Und er versucht dann, oder Brücke ist jetzt ein blödes Beispiel, sagen wir mal jetzt irgendwie eine rutschige Fläche. Und er versucht dann selbstständig, diese Fläche zu umgehen und für mich einen besseren Weg zu finden. Das heißt, ich habe so einen kleinen Bergführer dabei, der natürlich das vor mir sieht, mich darauf hinweist. Ich habe dann halt diese, oder er hat dann diese 100 Meter Zeit, die wir auseinander sind, guckt dann einfach, läuft, wartet auf mich und läuft dann vor. Und ich habe es auch mit meiner Kamerafrau schon ganz oft getestet, dass sie unsere Wege probiert hat, dass ich gesagt habe, okay, ich suche jetzt, geht's einfach mal meinen Weg und er geht seinen Weg und sie probiert beide aus. Und sie hat gesagt, okay, Louis hat definitiv 100 Punkte. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe ein, zwei Mal habe ich ohne ihn einen Berg gemacht. Und da habe ich erst mal gemerkt, also klar kann ich selbst gucken und kann ich auch einen eigenen Weg finden. Aber es ist wirklich eine Erleichterung oder es geht viel schneller, viel einfacher für mich, wenn ich einfach nur dann dahinterher laufe. Und es ist natürlich Teamwork. Er macht auch mal einen Fehler, dann kommt er, gibt mir Pfötchen, entschuldigt sich. Umgekehrt das Gleiche, wenn ich dann seinen Weg nicht nehme und dann motzt er mich an und dann sage ich, hey, sorry, ja, ich weiß. Es ist richtig schön, es macht richtig, richtig Spaß, mit ihm da in der Berge zu arbeiten.
Ich glaube, wenn unsere HörerInnen dich jetzt auch sehen könnten, dann würden sie sehen, wie deine Augen strahlen, wenn du von dem kleinen Buffy erzählst. Es ist wirklich beeindruckend, ja, wie viel Erleichterung es bringt und was dieser Hund, der Louis, einfach alles kann. Und das finde ich ganz arg schön. Und man merkt, dass ihr eine gute Partnerschaft habt und pflegt. Jetzt wissen wir aber, dass der Louis auch selber seit circa 2 Jahren nicht mehr ganz so fit ist. Vielleicht kannst du uns da nochmal abholen, was ist denn passiert? Und wie erlebst du diese Wandlung?
Louis wurde vor 2 Jahren angegriffen von einem anderen Hund. Der ist auf ihn gesprungen. Dadurch ist sein Knie kaputt gegangen. Er wurde letztes Jahr nochmal angegriffen. Da sind auch viele Dinge einfach passiert. Er ist durch diese 2 Angriffe schwer krank geworden. Also wie gesagt, orthopädisch, wie aber auch so Autoimmunerkrankungen, so Autoimmunerkrankungen entwickelt hat durch diese Vorfälle. Wir sind seit 2 Jahren in einem komplett anderen Tunnel, also mit komplett anderem Fokus. Ähnlich wie damals bei mir. Und wenn ich jetzt zurückblicke, sind jetzt auch schon wieder 2 Jahre rum. Also das meine ich mit, wie die Zeit rennt, wenn man in so einer Maschinerie irgendwie drin ist. Mhm. Letztendlich habe ich das Gleiche mit ihm, wie damals mit mir. Nur, dass es jetzt keine Humanmediziner sind, sondern Tierärzte. Aber er hat viele OPs schon gehabt. Das steht, glaube ich, auch noch einiges aus. Es ist wahnsinnig hart, weil er kann das oder wird das, was er vorher gemacht hat, nie wieder machen können. Und da es ein Assistenzhund ist, da er diese Autoimmunsachen hat, ich kann nicht einfach hergehen und sagen, oh, ich will jetzt einen Berg machen oder ich will jetzt mal eine größere Tour hier in die Pfalz gehen. Ich gebe den Hund meinen Eltern oder meinen Nachbarn oder meine Freunde. Es geht einfach nicht mehr. Das heißt, wenn er nicht kann, kann ich auch nicht. So sah es jetzt tatsächlich 2 Jahre lang aus, dass wir einfach beide gehandicapt waren. Ich nicht körperlich, aber halt dadurch, dass er nicht kann, war ich halt auch viel daheim oder war halt auch viel in der Tierklinik und so weiter. Ja, und die Zeit ist echt hart. Oder die war hart. Sie ist komplett an mir vorbeigezogen. Aber ich glaube, es ist viel, viel krasser in der Situation, wo ich mich jetzt befinde, wie damals bei mir. Weil bei mir, man war halt selbst drin, man hat es selbst erlebt, man hat es selbst gespürt. Man hat selbst die Diskussionen gehabt, man hat gesagt, das will ich nicht, das mache ich nicht. Und jetzt muss ich Dinge für jemanden entscheiden, der mir nicht sagen kann, was er selbst will. Ich will ihm alles ermöglichen, weil ich weiß nicht, was er wollen würde und was nicht. Aber es ist krass und es ist viel, viel krasser und viel intensiver. Und ich weiß nicht, ob ich die Kraft hätte, wenn ich meine Geschichte nicht hatte. Weil so weiß ich, hey, scheiß Zeit, alles nervig, alles blöd. Aber es kann halt auch irgendwie wieder besser werden. Nicht so, wie es vorher war, ist bei mir auch nicht. Aber es kann trotzdem wieder cool sein. Und er bedeutet mir wahnsinnig viel. Er hat nur mich. Ich wollte ihn damals. Er kann zu seinen Unfällen genauso wenig, wie ich zu meinem kann. Ganz viele sagen, hey, schläf an ein, hol dir neue. Der bringt's nicht mehr. Wo ich sag, nee, das kann ich nicht. Das ist ein Partner, das ist ein Arbeitskollege. Der hat für mich in seinem Leben, die letzten 9 Jahre sehr, sehr viel geleistet. Und er hat mir wahnsinnig weitergeholfen. Und hat mir auch, also vielleicht sitze ich in manchen Situationen nur noch wegen ihm da. Und dann kann ich nicht einfach sagen, okay, du bist jetzt krank oder du hast jetzt eine Behinderung oder ein Handicap in irgendeiner Art und Weise. Du musst jetzt einfach gehen, weil du nicht mehr arbeiten kannst oder weil du das nicht mehr so machen kannst, wie es vorher war. Ich glaube, da liegt es jetzt an mir zu gucken, okay, wie kann ich dich unterstützen auf medizinischer Ebene? Und wie, weil natürlich kennt er das nicht, das Daheimsein. Er war immer unterwegs, sein ganzes Leben lang. Wie kriegen wir unser Leben wieder so hin, dass wir beide was davon haben? Also, dass keiner auch krass zurücksteckt. Und so, dass es für beide cool ist und für beide irgendwie fair ist. Und da bin ich, habe ich mir diesen Sommer wirklich so rausgenommen, wo ich auch viel im Ausland war mit ihm. Ganz gemäßigt in die Berge ging, viel mit dem Auto gefahren bin, viel mit Bergbahn gefahren bin, einfach, dass er wieder so ein bisschen angefixt ist, dass er seine Berge wieder hat und habe halt ganz viel nachgedacht, okay, welche Möglichkeiten gibt's, dass wir beide das machen können, was wir gern machen, aber dass es auch für beide cool ist.
Ich glaube, der Louis könnte auf jeden Fall keine bessere Begleiterin, Partnerin haben, als du es bist und so wie du es gerade erzählt hast, so viele Gedanken, wie du dir machst. Kann man euch, glaube ich, einfach nur wünschen, dass ihr einen Weg findet, gemeinsam nach wie vor Zeit zu verbringen und neue Wege für euch gemeinsam entdeckt. Ich würde jetzt tatsächlich mal weiterspringen, weil die ganze Situation Hund am Berg, Frau am Berg, das Thema hatten wir schon oft, und dann auch noch Frau mit Behinderung am Berg, ist ja nicht alltäglich. Und du hast es eben schon gesagt, ich hatte die Bergwacht übers Fernglas beobachtet. Das klang jetzt eher nach einer positiven Begegnung. Aber es gibt mit Sicherheit auch Begegnungen, die eher negativ sind oder die, ja, denen wir ja als Frauen sowieso immer konfrontiert sind. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, was es für dich für Begegnungen im Alltag gab und wie du damit umgehst.
Ich glaube, es ist allgemein in Deutschland und Österreich schwierig mit inklusiven Themen. Wir sprechen alle drüber, wir haben auch Dokumente, wir schreiben alles auf, es ist in aller Munde, aber wir setzen es nicht um. Und Inklusion meine ich tatsächlich nicht nur die Behinderten, sondern ich meine auch das Thema Frau und Mann. Jetzt gerade, mit Sicherheit ist das nicht überall so. Ich habe im Alltag 0,0 Probleme mit Männern oder als Frau. Aber am Berg denke ich dann immer noch so, oh, okay, wir leben noch tatsächlich in der Steinzeit, wo Männer sich über die Frauen stellen wollen, sagen, hey, ihr seid eine Frau, ihr habt am Berg nichts zu suchen. Warum? Also, was ist das Problem? Und jetzt ist halt bei mir so, dass ich halt 3 Handicaps mitbringe. Ich bin eine Frau, ich habe einen Hund und ich bin behindert. Das gefällt nicht jedem. Und das fängt an, wenn man irgendwelche Partnerfirmen sucht. Das fängt tatsächlich mit irgendwelchen Touris an. Und ich finde es gut, dass Leute in die Berge gehen, dass sie rausgehen, wo ich sage, hey, ich habe ein paar Ausbildungen diesbezüglich gemacht. Ich habe irgendwie mir Erfahrungen erarbeitet. Mir ist noch nie was passiert. ich habe die Ausrüstung dabei. Ich mache mir mit Sicherheit viel, viel mehr Gedanken wie jeder andere, mhm. Mann wie auch Frau, weil ich natürlich nicht möchte, dass mir was passiert, weil ich weiß, dass das Geschrei dann groß ist, was das für Folgen hätte. Aber dann kommen halt irgendwelche Touristen, die meinen, sie müssten jetzt die Zugspitze mit Sandalen erklettern, nicht ausgestattet sind, weil sie noch nie was von einem Klettersteig oder von einer Seilversicherung gehört haben. Und die erzählen mir dann, was ich darf und was ich nicht darf. Als Frau, als Behinderte.
Darf ich da ganz konkret fragen, ist es der Fall, dass Leute zu dir kommen und sagen, hey, was machst du hier am Berg?
Ja. Ja. Und es wird auch ganz oft von Offiziellen, wo das kommt. Also nicht nur jetzt von den Touris, weil das hakt man dann irgendwann ab und denkt, alles klar, komm, weiter geht's. Ich habe eine Witze, also jetzt im Nachgang muss ich natürlich drüber lachen. Ich habe einen Alpencross gemacht und wir waren an einem Tag, war die Tour einfach zu lang und es kamen Schneefelder, wir waren zu langsam und ich habe zusammen mit meiner Kamerafrau nach 9 Stunden entschieden, wir gehen zurück. Mhm. Wir hatten nicht mehr weit, also ich würde mal sagen Kilometer vielleicht und 500 Meter Abstieg und wir wussten halt nicht, wie viel Schnee da noch liegt. Und wir hatten eine Stelle, da hat man einen Balken empfangen. Wir haben in der Hütte angerufen, haben gesagt, hey, lass die Tür auf, wir kommen wieder zurück, irgendwann in der Nacht. Jetzt hat die uns nicht wirklich verstanden. Sie dachte, also sie hatte ein bisschen was verstanden, aber nicht so viel. Dann hat sie einen befreundeten Polizist angerufen, es war in Österreich, und der hat entschieden, hey, okay, wir fliegen mal los und schauen einfach, wo die beiden sind. Das war aber letztendlich ein Ding zwischen denen, weil sie hat sich Sorgen gemacht, weil sie halt eine Woche vorher ein Pärchen genau auf dieser Route verloren hat, die bei ihr Gast war. So, und wir laufen und auf einmal kommt der Heli. Ich wusste genau, er ist für uns da. Und er flog dann zu uns, hat dann die Tür aufgemacht. Wir haben dann einfach nur, hey, alles gut. So, und sind dann weitergelaufen. Die sind abgedreht, sind weggeflogen. Am nächsten Tag waren wir auf einer anderen Hütte. Wir haben dann einen anderen Zustieg gewählt. Kommt die Polizei zu Fuß auf diese Hütte, läuft dieser Pilot an mir vorbei und sagt, hey, dich kenne ich. Ich sage, ja, ich glaube, ich kenne euch auch. Und dann haben die mir eben erzählt, wie das dazu kam, dass sie nach uns geguckt haben. So, und dann haben wir abends, waren wir zusammengesessen, haben gegessen, getrunken. Und da war noch einer übrig. Und dann sagt er, warum habt ihr eigentlich da die Kamera? Und dann haben wir gesagt, naja, wir wollen da einen Film drüber machen. Und wollen halt, das ist jetzt das erste Mal, wo eine behinderte Frau sowas macht. Und wir wollen dann Film machen. Ja, aber nur für euch, oder? Nicht jetzt für alle. Und mir so, nee, doch für alle. Ich will da Vorträge drüber machen. Also ich brauche jetzt mir keinen Film über mich angucken. Ich war ja dabei. Und dann sagt er, ohne Scheiß, ja, das findet er gar nicht gut, dass da jetzt eine behinderte Frau einen Film macht. Weil, den sehen ja dann andere Behinderte. Und da kommen die ganzen Behinderten und die ganzen Amputierten gehen dann in die Berge und er muss dann ja immer nach denen gucken. Und da habe ich gesagt, erstens, so viele Behinderte wird es nicht geben, die da kommen. Und dann, dass du geguckt hast, war nicht mein Problem, sondern deins. Beziehungsweise, das war eine Absprache zwischen dir und der Hüttenwirtin. Damit habe ich gar nichts zu tun. Ich habe angerufen, habe gesagt, sie soll die Tür auflassen. Fertig. Mhm. Es war alles in Ordnung bei mir. Es war uns ist nichts passiert. Es war einfach nur eine Entscheidung, die meine Freundin und ich getroffen haben. An dieser Stelle, an dem Berg. Und wir hatten 0,0 Probleme. Es gab nichts. Es war einfach nur eine Absprache zwischen uns. Und ich habe den schon ein paar Mal getroffen, den Kütai, auch beim Skifahren. Und dann ignoriert er mich, wenn ich dann so sage, ah, hey, hi, du auch hier. Und dann, ah, Jacqueline, was magst du denn da? Ah, ich gehe Skifahren. Ja, aber du magst keinen Film, oder? Weil, ah nee, dann sehen das andere. Und er spricht jetzt halt immer aufs Thema Frau, Hund und Behinderung an. Und ich denk so, boah, hey Junge, oh, wie oft hast du mich schon gerettet? Ne? Und das passiert tatsächlich sehr, sehr oft, vor allem in Österreich und in Deutschland. Auch bei Ausbildungen, die ich mache, wo mir ganz klar gesagt wird von Ausbildern, Jacqueline, du hast da nichts zu suchen am Berg. Hör auf mit der Ausbildung, beziehungsweise mach keine Prüfung mehr bei mir. Finde ich uncool. Finde ich wirklich uncool. Man kann mich durchfahren lassen, wenn ich es nicht schaffe, wenn ich die Prüfung nicht schaffe. Aber man kann mich nicht durchfahren lassen, weil ich das falsche Geschlecht habe oder weil ich eine Behinderung habe. Das ist einfach Diskriminierung. Und das meine ich, dass Deutschland und Österreich da einfach noch nicht in Inklusion irgendwie annähernd irgendwas macht. Also wir sind einfach da überhaupt nicht weit. Wenn ich in Italien, ich bin ganz oft in Italien, da ist 0,0 ein Problem. die checken dich ab. Ah, okay, nur ein Beinhund. Alles klar, gut, machen wir. Wir machen die Klettertour. Da wird gar nicht drüber diskutiert, denen ich das scheißegal, wenn ich da irgendwie sage, hey, ich gehe jetzt auf Monte Rosa, ich probiere die Dufour-Spitze. Ah, wow, krass, cool, du probierst die Dufour. Wie machst du denn das da und da und da? Dann sage ich, oh, keine Ahnung, weiß ich noch nicht, muss ich einfach mal gucken. Hey, wir wünschen dir viel Glück. Kannst du vergessen hier bei uns. Deshalb, ja, sage ich hier auch gar nicht groß, was, wenn ich irgendwie was mache oder so, weil es eh nur runtergemacht wird. Und es ist halt einfach schade.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du dich da auch, ja, bevormundet fühlst. Also eine Art von, ich diktiere jetzt, was du zu tun hast und was nicht. Und das einfach nur, aufgrund deiner Behinderung. Würdest du jetzt trotz dieser, ja, widrigen Umstände, Rückschläge, Vorurteile, würdest du sagen, warum lohnt es sich trotzdem, jetzt auch für andere Frauen oder Menschen mit Behinderung da rauszugehen und gerade an den Berg zu gehen oder ob jetzt klettern oder Bergwandern, was auch immer. Warum lohnt es sich trotzdem, da seiner Leidenschaft nachzugehen?
Ich glaube, jeder von uns hat nur ein Leben und jeder von uns sollte sich nichts aufdiktieren lassen, wie er sein Leben leben möchte oder was er in seinem Leben machen will. Und ich glaube, wenn man das gut aufbaut, wenn man einfach sagt, hey, ich will es mal ausprobieren, ich will mal gucken, wie weit ich komme, einfach machen. Und ich glaube, also wenn man nicht diese Angst hat oder wenn man nicht sagt, oh, ich bin eine Frau, wenn mich jetzt aber ein Mann anspricht oder so. Nein, wenn die Männer sehen, hey, okay, Frauen gehen in die Berge, wir erleben vielleicht noch, dass wir da kämpfen müssen, aber vielleicht erreichen wir für die Generationen unter uns, dass es für die einfach normaler wird. Das ist genauso wie in der Werbung mit vor 10, 15 Jahren, da hast du niemand Kräftiges gesehen, wo einfach ein bisschen Übergewicht hat. Heutzutage ist es normal. Du magst den Fernseher an und wie viel übergewichtige Menschen sind in der Werbung? Das ist wirklich Alltag. Ja. Und man hat sich dran gewöhnt. Und es ist jetzt normal für uns zu sehen, ah, okay, es gibt auch übergewichtige Menschen. Es müssen jetzt nicht nur irgendwie Zero-Size-Models da mitmachen. Ja. Und ich glaube, so ist es auch am Berg. Irgendwann werden diese Menschen, die vielleicht noch ein ganz klares Männer-Frauen-Bild haben, nicht mehr da sein. Natürlich, die Generation unten drunter haben das ja auch in sich, aber die sind schon ein bisschen offener. Und wenn die einfach mehr Frauen sehen, wenn die auch mal ein Behindertes sehen, wenn die auch mal einen Hund sehen und auch mal die Erfahrung machen, hey, der Hund hört, der jagt keine Kühe, der jagt keine Gams. Und die Frau, hey, die hat jetzt echt was richtig Cooles gemacht oder die hat mir vielleicht sogar geholfen, ne, wenn jetzt mal ein Mann einen Unfall hat. Und ich glaube, diese Dinge werden vielleicht in 50 Jahre, 80 Jahre normaler sein. Aber da müssen wir einfach jetzt nach vorne brechen und müssen es einfach auch machen. Ja. Und müssen es vielleicht einfach auch ertragen, dass das nicht jeden freut. Mich freut auch nicht alles, was ich am Berg sehe. mein Hund bellt. mich freut es auch nicht alles. Ich bin kein Mensch, wo dann was sagt. Oder wo das jetzt von oben herab irgendwie sagt, wenn ich was sagen würde. Und ich glaube, ein gewisser Prozentsatz muss man das einfach mitmachen, muss man das einfach aushalten, muss man auch vielleicht mal seine Frau stehen, muss sagen, hey Freund, so geht's nicht. Mach du deins, dir muss es nicht gefallen, was ich mache, aber dann sei wenigstens ruhig und du musst mich auch nicht angucken. Wenn du das eklig findest, wie ich in die Berge gehe, sagen mir nämlich auch manche, das ist eklig. Dann habe ich gesagt, ist in Ordnung. Lass es eklig sein, dann genieß doch die Landschaft. Warum guckst du dann jetzt was Ekliges an? Dann geh doch einfach weiter, guck in die Landschaft, du musst dir mich nicht angucken. Gar kein Problem. Und ich glaube, da müssen wir halt einfach dann das mitmachen und hoffen, dass sich für die Generationen nach uns dadurch einfach ein bisschen was vielleicht ändert oder ein bisschen was leichter oder schöner wird.
Ja.
So sehe ich das.
Ja, ich glaube auch, dass wir alle nach wie vor auch Vorbildfunktion haben. Ich glaube, das ist das, was du ja auch so ein bisschen gesagt hast. Und du natürlich auch nochmal in doppelter Weise einfach eine Vorbildfunktion sein kannst. Und einfach es toll ist, wenn Frauen laut sind und wenn Menschen mit Behinderung laut sind und für das einstehen, was sie wollen und was sie tun. Und du hast jede Daseinsberechtigung, genauso wie Steffi und ich, jede Daseinsberechtigung auf jedem Berg haben, solange es unseren technischen Ansprüchen
entspricht. So.
Genau.
Und ja, wow, also tatsächlich habe ich eine sehr konkrete Frage noch, wenn ich dich auf dem Berg sehen würde. Wir würden uns auf der Hütte treffen und ich würde sehen, wow, diese Frau hat nur ein Bein. Dann würde ich gerne zu dir hingehen und sagen, boah, krass, wie bist du diesen Weg hochgekommen? Ich bin dreimal gekraxelt und geklettert und gekrabbelt. Ist es okay? Also ist es der Weg, den du gerne hättest, dass die Leute einfach neugierig fragen und fragen, hey, wie hast du das gemacht? Oder wie, was ist deine Geschichte? Oder sagst du, nee, eigentlich will ich auch für mich alleine sein und jeder soll machen, was er will.
Nee, gern fragen. Weil durch Fragen entsteht Inklusion.
Ja.
Auf beiden Seiten. Weil es gibt so, ich nenne sie immer Premium-Behinderte, die denken, alle müssen ihnen alles geben und den Weg eröffnen. Nein, man kann doch ganz normal miteinander reden. Man muss auch nicht, wenn du jetzt dann kommst, dass ich dich dann anflaume und sag, nein. Oder wenn du mir hier helfen willst und ich kann das allein. Nein, why not? Dann sage ich, hey, ja klar, kannst du mal helfen. Ja klar, kannst du mir die Tür aufhalten. Ich würde dir genauso die Tür aufhalten. Mhm. Und deswegen finde ich Inklusion, dass man sich auch austauscht, dass vielleicht der Horizont erweitert wird, auch bei einem Normalen, wie auch bei einem Behinderten, wenn man einfach mal aufeinander trifft und über irgendwas diskutiert, über eine schwierige Stelle, über eine Hilfe. Weil so kommt man ins Gespräch und so merkt der Nichtbehinderte, oh, das ist ja ein ganz normaler Mensch, da fehlt halt nur ein Stück Körper. Umgekehrt, wo vielleicht aber auch ein Behinderter sagt, hey, es hat jetzt nicht wehgetan, wenn sie mir einfach hilft. Eigentlich war es eine Erleichterung, dass ich jetzt vielleicht die letzten 100 Meter den Rucksack nicht tragen musste. Und ich glaube, man muss da beide Seiten schon auch mit einbeziehen und muss sagen, jeder muss auf der anderen ein Stück weit zukommen. Und das Aufeinander zukommen entsteht nur, wenn man direkten Kontakt miteinander hat und auch darüber redet. Mhm.
Ja, das sorgt auf jeden Fall dafür, dass Berührungsängste abgebaut werden und dass man sich näher kommt, ins Gespräch kommt, genau, und einfach drüber spricht, was da Sache ist und keine Vorurteile weiter im Raum stehen. Jetzt habe ich rausgehört, dass es jetzt dein oberstes Ziel erstmal ist, dass der Louis gesund wird und dass ihr wieder einen Weg findet, wo ihr beide machen könnt, was ihr wollt und was euch gut tut. Hast du sonst noch irgendwelche Ziele, die in nächster Zeit anstehen, oder sagst du, nee, das hat jetzt Prio 1 und dann schauen wir mal?
Du meinst jetzt speziell im Bergsport?
Genau. Oder auch persönlich, also sportlich, beruflich.
Nee, tatsächlich müssen wir einen Weg finden, wie wir gemeinsam unseren Beruf ausüben können. Mit allem berücksichtigt. Also, dass er sein medizinischer Weg weitergehen kann, dass ich aber auch Geld verdienen kann, dass ich auch das, was ich gern mache, weitermachen kann. Und er genauso. Ich habe mir den Sommer eben die Auszeit genommen, wo ich einfach drüber nachgedacht habe, okay, mit welchen Hilfsmitteln könnte man vielleicht das auch machen, was wir die ganze Zeit gemacht haben. Ich bin jetzt gerade dabei, so einen kleinen Wagen zu bauen, beziehungsweise so eine Pulga, wo man dann halt bei der Skitour mitnehmen kann, wo halt aber auch Räder hat, dass man es mal ziehen kann, wenn kein Schnee da ist, wo er sich einfach zum Beispiel reinsetzen kann, wenn er nicht mehr laufen kann oder möchte oder wenn er Schmerzen hat oder wenn er einfach eine Auszeit braucht, dass man halt dann einfach, dass das Alltag wird, dass halt irgendein Gerät mit dabei ist, das werde ich dann ziehen. Das würde ich auch gern für ihn einfach dann machen, dass wir sagen, hey, wir gehen jetzt in die Berge, vielleicht wo es irgendwo in der Nähe eine Gondel gibt, wo es vielleicht in der Nähe eine Straße gibt, falls wenn was wäre, dass man dann auf Hilfe zurückgreifen kann. Aber dass wir halt einfach wieder so wie früher unterwegs sein können, dass er seine Arbeit machen kann und wenn er einfach müde ist oder wenn er nicht mehr mag, dann setzt er sich rein und wir können aber trotzdem gemeinsam diesen Weg weitergehen. Und das ist jetzt, glaube ich, so ein Ziel von mir. Ich würde jetzt tatsächlich in diesem Winter gerne ein Skitourenprojekt machen, wahrscheinlich im Valle di Maira, wo es einfach nicht so steil ist, wo man das mal auch so ein bisschen testen kann. Wieder mal so eine kleine Hüttentour, weil das mag er auch sehr gern, ich auch. Ich würde dann, weil das irgendwie so wieder so ein Neustart ist, auch was Neues ausprobieren, und zwar das Eisklettern. Dass man halt sagt, okay, wir machen eine Skitour, wir laufen zu verschiedenen Eisfällen. In der Zeit, wo ich Eiskletter, kann er einfach schlafen, kann er in seiner Pulga liegen. Und wenn ich fertig bin mit Klettern, laufen wir dann einfach weiter zur nächsten Hütte. Mal gucken, dass die Distanzen nicht so weit sind. Und ich glaube, das ist könnte so ein ganz cooler Start werden. Er hat dann noch mal eine OP Anfang nächsten Jahr, wahrscheinlich im Februar. Und dann sind wir eh so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Da plane ich dann mental treffe ich die Vorbereitung für ein Sommerprojekt. Das wird Louis' Projekt. Ich produziere gerade einen Film über seine Geschichte in den letzten 2 Jahren, wo er im Prinzip kriegt einen Sprecher, weil er sehr charakterstark ist und man sieht's ihm an, was er eigentlich so denkt. Und wo man dann so die Geschichte, okay, Unfall und sein Ziel ist aber wieder zurück in die Berge zu kommen. Wir haben so eine kleine Tour, wo wir komplett auf diesen Hund eingehen. Er bestimmt Zeit und Weg und, also Weg ist vorgegeben, aber die Zeit und wie viel Weg, dass er von diesem Weg am Tag läuft. Und wir begleiten ihn einfach auch aus seiner Sicht, von der Kameraführung komplett anders. Es wird ein Outdoor-Film, es wird ein sehr gefühlvoller Film, es wird auch einfach, was macht es mit ihm oder was hat es mit ihm gemacht, was hat es mit mir gemacht. Einfach das, was wir eigentlich vorhin besprochen haben, filmerisch dargestellt. Diese 2 Dinge plane ich einfach für dieses Jahr und wie es dann nach dem Sommer und durch die OP und so wieder weitergeht, das muss man dann einfach im Spätjahr oder im Winter nächstes Jahr schauen.
Ja. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Winter, der jetzt kommt. Und abschließend möchte ich sagen, nimm bitte die Kamera mit, damit möglichst viele Frauen und Menschen mit Behinderung in die Berge gehen und deine Filme sehen. Um nochmal kurz einen Callback zu machen zu diesem Deppen, den du da begegnest immer wieder. Damit sind wir auch jetzt tatsächlich leider am Schluss unserer Folge heute angekommen. Ah, wir müssen ja noch fragen, was du gerne für Musik hörst. Diese Frage hätte ich ja fast vergessen. Oh je. Und zwar fragen wir ja immer unsere Gäste nach ihrem Lieblings-Outdoor-Song. Und den möchte ich von dir tatsächlich auch gern hören. Gibt's ein Lied, das du mit Draußensein verbindest, mit deinen Bergabenteuern verbindest, das wo Louis maximal zu updanced? Gibt's da irgendein Lied, was du auf unsere Playlist packen willst?
Boah, du fragst mich Sachen. Ja,
Schock im Gesicht gerade, es war witzig.
Irgendwie habe ich das nicht gewusst. Konnte mich dann nicht vorbereiten. Boah, da fragst du mich jetzt was. Ich höre relativ viel Musik, also oder unterschiedliche Musik. Ich höre wahnsinnig gern Reggae.
Das finden wir gut. Pack doch mal einen Reggae-Song auf die Playlist. Kannst du auch nachreichen? Kannst gerne kurz drüber nachdenken und dann
okay.
Ja, dann reichen wir den nach und dann können sich den alle unsere HörerInnen auf unserer Playlist anhören.
Gerne.
Dann danke ich dir, Jacqueline, an der Stelle von uns beiden. Sage ich ganz groß Danke für deine Offenheit, für dieses schöne Gespräch mit dir. Es hat uns sehr gut gefallen.
Vielen Dank, mir auch. Mir hat wahnsinnig viel Spaß gemacht mit euch.
Das ist schön und wahnsinnig inspirierend. Falls unsere HörerInnen Fragen an Jacqueline haben, dann könnt ihr die gerne via Instagram stellen oder an unsere E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt euch auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.